Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Privatdozent Dr. Marc Pawlitzki zum Thema ACTRIMS 2024. Was gibt es Neues zum Thema WTKIs? Viel Spaß beim Zuhören.
Dann sage ich herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast an alle Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es wird sich lohnen heute ein weiteres Mal, wie es sich ja eigentlich immer lohnt, ist ja klar. Heute ist der Marc Pawlitzki wieder zu Gast, unser MSologe aus Düsseldorf und Magdeburg. Hi Marc, wie geht's dir?
Heike, ich freue mich erstmal wieder, dass wir uns mal wieder hören. Und ja, wir sehen uns ja jetzt ja auch virtuell. Mir geht es ganz gut. Ein paar Reisestrapazen gehabt, aber auch im positiven Sinn, darum geht es ja gleich auch. Und ansonsten, ja klar, wie immer, viel zu tun, weißt ja, dass
du bist wirklich, du bist wirklich sehr busy, das muss man sagen. Und genau, du hast es gerade schon angesprochen, du hast ein paar Reisestrapazen hinter dir, in Anführungszeichen. Du warst in Florida, wenn ich es richtig verstanden habe, auf dem amerikanischen Pendant zu ACTRIMS. Genau, deswegen wollte ich mit dir sprechen, wollte dich fragen, was da so los gewesen ist und was du so mitgebracht hast über den großen Teich. Willst du nochmal ganz kurz die Veranstaltung an sich einordnen, also so vom Stellenwert her für die MS-Szene?
Ja, auf jeden Fall. Also für mich war es auch das erste Mal auf dem ACTRIMS. Letztendlich ist es natürlich, und das war für mich auch zum einen ja, überraschend, deutlich kleiner als der Hauptkongress für die MS-Community der ACTRIMS in Europa. Aber auf der anderen Seite total gut organisiert und eben, was ich total schön fand, es gab sozusagen nur ein festes Programm. Das heißt, man musste sich jetzt nicht aufteilen zu verschiedenen Säle oder verschiedene Kleintalks, sondern es gab ein festes Programm, es gab eine klare Poster-Session. Das war natürlich total super. Ja, das heißt, man konnte wirklich eigentlich alles mitnehmen. Und dadurch, dass es auch ja, kleiner war, war es auch gut, mal wirklich mit ein paar Leuten auch mal ins Gespräch zu kommen. Die ACTRIMS-Kongresse, also die Kongresse in Europa, sind eher gekennzeichnet durch wirklich Massenbewegungen, wirklich Massen an Leuten vor Ort. Und es ist teilweise so eine unangenehme Geräuschkulisse in den, ja, in der Industrieausstellung oder den entsprechenden Sälen. Das, was war jetzt hier wirklich positiv und vor allem natürlich das schöne Wetter in Palm Beach. Ja, sicherlich auch eine ganz interessante Gegend, war noch nie da. Auch ganz spannend. Weil das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Es waren noch einige aus Deutschland da, sodass man auch mit den Kolleginnen und Kollegen mal wieder ins Gespräch kommen konnte, auch ein paar Projekte besprechen konnte, ein paar Daten diskutiert hat. Und also für mich ein total gelungener Kongress, hat richtig, richtig Spaß gemacht. Hab viel mitgenommen und zum Inhalt komme ich ja gleich. Aber wie gesagt, ich würde es auf jeden Fall wieder machen und ich glaube, nächstes Jahr findet es auch wieder in Palm Beach statt, sodass es sicherlich auch ein ganz attraktives Reiseziel darstellt.
Ja, alleine die Wärme da ist ja schon mal sehr anziehend auf jeden Fall. Nur mal ganz kurz von der Bedeutung her der Veranstaltung, würdest du denn schon sagen, du hast ja gesagt, das ist ein bisschen kleiner gewesen, die Veranstaltung, würdest du denn trotzdem sagen, dass das, was da passiert, dass das nochmal, dass das einen hohen Stellenwert hat für die MS-Szene auf der Welt oder passiert der Haupt, die Hauptsachen passieren schon in Europa, was würdest du sagen?
Na, es hängt immer davon ab, andersrum gesagt, wir warten ja immer vor allem auf die Studienergebnisse, das sind ja immer die großen Highlights. Und je nachdem, wann die natürlich finalisiert werden, ausgewertet werden, dann wird immer geschaut, was ist der nächste Kongress, wo werden die nächsten Mal sozusagen Daten gezeigt. Und jetzt auf den ACTRIMS-Kongress wäre es anders gewesen, wäre sicherlich ein ACTRIMS gewesen. Und ich glaube, das war jetzt das Besondere an diesem Kongress. Ansonsten ist es natürlich immer so, das ist auch mehr mein Gefühl, dass ich glaube, dass die ganz, ganz spannenden Arbeiten zum Teil nicht präsentiert werden, weil man vielleicht auch aus wissenschaftlichen Competition her das lieber vielleicht auch gleich veröffentlichen möchte. Also werden meistens dann eher schon Finaldaten gezeigt. Das ist manchmal ein bisschen schade, weil man immer so ein bisschen hofft, natürlich noch mehr Input zu bekommen. Aber nichtsdestotrotz gab es ganz, ganz viele interessante Ideen auch und interessante Konzepte, die vorgestellt wurden. Aber so von der Bedeutung her, glaube ich, insgesamt ist der ECTRIMS, also das Pendant in Europa, deutlich höher anzusehen. Oder der AAN-Kongress, also von der amerikanischen Akademie für Neurologie, der jetzt auch demnächst stattfindet im April. Der ist sicherlich auch natürlich noch von seiner Tragweite und von seinem Besucheransturm noch ganz anders einzuordnen.
Okay. Es ist ja so, dass du uns schon ein paar Mal so ein bisschen angetriggert hast mit den BTKIs. Das ist ja eine neue, mehr oder weniger neue Stoffgruppe, die ja wahrscheinlich im Rahmen der MS-Behandlung eine Rolle spielen wird. Und da hast du ein paar Mal gesagt, wir warten auf die Daten, auf die ersten Daten, die möglicherweise eine Wirksamkeit anzeigen werden. Und du hast angekündigt, dass das jetzt in Florida der Fall gewesen ist. Aber um den Spannungsbogen nochmal aufrechtzuerhalten, lass uns nochmal kurz über ein paar andere Themen sprechen, die dir vielleicht aufgefallen sind auf der ECTRIMS in Florida. Was ist dir besonders aufgefallen? Was fandest du besonders spannend dort?
Ich fand so ein paar Aspekte total spannend, weil ich eine Idee gar nicht gekommen wäre, das sich mal auch ein bisschen vertieft anzuschauen. Zum Beispiel gab es eine interessante Arbeit, die vorgestellt wurde, ein Projekt, wo man geschaut hat, inwieweit, sage ich mal, kompatible MRT-Geräte, also so Niederfeld-MRT-Geräte, zum Beispiel Scanner, auf Intensivstationen angewendet werden. Beispielsweise bei PML-Patientinnen und Patienten, also die betroffen sind von einer progressiven multifokalen Leukenzephalopathie, also einer schweren Viruserkrankung, die das Gehirn befällt, letztendlich sozusagen so ein Konjunktur-Monitoring zu gewährleisten oder so ein einfach niederschwelliges Monitoring zu ermöglichen. Und das ist ja nicht nur für diese Fragestellung ganz interessant, sondern wenn man sich vorstellt, dass man in Zukunft vielleicht auch MRT-Scans bei Stroke-Patienten, einem Schlaganfall einfach anwenden kann, das ist natürlich insgesamt vom Konzept her großartig. Gerade, das kennst du ja auch, neues Symptom, was macht man, schiebt man wieder ins CT unter den Patienten und diesen Transport, das ist ja alles ein hoher Aufwand und das ist natürlich ein ganz interessantes Konzept und es zeigte sich auch, dass eben diese neue Modalität oder dieses neue Gerät, das eben sehr, sehr sensitiv und ja, sehr einfach auch genauso abbildet wie Standard-MRT-Scanner. Das fand ich auf jeden Fall ganz spannend.
Voll cool, ansonsten, ja.
Ansonsten ging es auch viel auch nochmal so um Rehabilitation, symptomatische Therapie und das Dilemma, was wir haben, gerade in der Behandlung von kognitiven Defiziten oder Fatigue. Und da wurde aber auch so ein bisschen auch nochmal darauf hingewiesen oder so ein bisschen auch Werbung dafür gemacht, dass doch auch Kognitionstraining schon einen Erfolg bringt. Auch wenn wir die Evidenz oft in, sage ich mal, so Meta-Analysen gar nicht so sehen, dann sieht man doch für vereinzelte Untersuchungen im Rahmen von intensiven Training doch auch mittellangfristige Erfolge. Das fand ich eigentlich ganz, ganz wichtig. Aber ich glaube auch, das ist ja bei uns im Alltag sehr, sehr schwer zu realisieren. Es glaube ich, aber viel zu wenig Anlaufstellen. Was natürlich total schade ist, aber vielleicht, das ist ja auch schon mal ein Thema bei uns gewesen, können hier vielleicht in Zukunft auch Apps helfen, Betroffenen da auch ein bisschen zur Seite zu stehen. Das fand ich auf jeden Fall ganz spannend und ein anderes Thema, was ja immer auch jetzt, gerade auch bei neurologischen Erkrankungen, bei degenerativen Erkrankungen, immer der sich die Frage ja stellt, wie können wir eigentlich Gehirngewebe wieder retten oder beziehungsweise wiederherstellen? Ja, also wie können wir regenerative Prozesse stieren und bei der MS natürlich immer vor allem die Entmarkung rückgängig machen. Und da gibt es vor allem aus Israel einige Arbeiten und auch ein Engagement für so mesenchymale Stammzell-Transplantation. Also einfach gesagt, man nimmt in dem Fall autolog, das heißt von dem Trockenen selbst, aus Knochenstanzen Stammzellen. Diese werden dann halt vielleicht zum Teil auch weiter Differenzierung dann entweder intravenös oder intratekal direkt in den Liquorraum verabreicht. Da gab es sozusagen die erste Pilotprojekte, auch Placebo-Kontrolle, vor allem bei progressiven Patienten. Das fand ich halt sehr, sehr interessant. Also nicht bei den klassischen Schubfirmen in den MS-Patienten, sondern wirklich bei den chronisch Progredienten. Zumindest gibt es da Hinweise auch, dass gerade Biomarker sich da verbessern, also das Neurofilament als Marker für einen neuronalen Schaden, dass das rückläufig ist, noch Kognitionsdaten waren da bei den Betroffenen und zeigten dann schon im Follow-up eine Besserung. Natürlich kann man keine Wunder erwarten, der EDSS bleibt meist stabil, aber an sich finde ich das einen sehr ermutigenden Ansatz. Natürlich eine intratekale Gabe, also jedes Mal wieder Lipopunktieren ist sicherlich was, was nicht so einfach umzusetzen ist, aber natürlich gibt es ja ein Need, gerade bei diesen Betroffenen mit einer chronisch-progredienten MS, bei denen sonst andere Therapieoptionen meist ja nicht so wirklich wirken. Das sind sicherlich Themen, die ich sehr, sehr spannend fand. Und ansonsten hat man auch gemerkt, dass es in den USA vor allem auch um gender-specific Themen geht. Was bedeutet das für die Forschung? Wie kann man da auch, sage ich mal, gerechter oder beziehungsweise nicht gerechter, aber vielleicht auch aufmerksamer das entsprechend ja berücksichtigen? Das waren also viele, viele Themen, die eine Rolle spielten. Und ja, die Poster-Sessions waren total spannend, weil dort auch viele Fallberichte vorgestellt wurden. Also nicht nur jetzt in molekularen Arbeiten, sondern viele auch einfach so Case-Reports von jungen Wissenschaftlern und Wissenschaftlern, die mal gezeigt haben, hier, das haben wir mal versucht. Macht es eigentlich auch so spannend, auf Kongresse zu fahren, wenn man auch mal neue Gesichter sieht und auch mal einfach mit eher connecten kann.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Voll spannend. Ich meine, klar, das Spektrum ist riesengroß. Deswegen schon mal danke, dass du das so zusammengefasst hast. Dann lass uns mal zu den BTKIs kommen, wenn du einverstanden bist. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz rekapitulieren, über was wir da sprechen. Also BTKI ist eine Abkürzung für Bruton-Tyrosinkinase-Inhibitoren. Das ist ja eine Stoffgruppe, die, glaube ich, im Bereich der Hämatologie schon mal eine Rolle gespielt hat, ne? Oder spielt eine Rolle. Ist das richtig?
Es spielt auf jeden Fall eine Rolle und man hat aber diese halt weiterentwickelt durch bestimmte Modifikationen, sozusagen eine weitere Generation. Und diese hat jetzt eben bei der MS eingesetzt, nicht nur bei der MS, sondern auch bei anderen Autoimmunerkrankungen, bei Lupus zum Beispiel. Und die Idee ist so ein bisschen, dass man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen möchte. Man möchte natürlich, wie bei allen anderen Immuntherapien bei der MS, peripher, das heißt im Körper selbst die Entzündung dämmen. Und auf der anderen Seite möchte man, dass sich das Neue vor allem im zentralen Nervensystem selber wirksam sein, und zwar dort die Immunzellen beeinflussen. Und diese Inhibitoren schaffen es halt, diese Tyrosinkinase sehr effektiv, teilweise kovalent, nicht kovalent, also bleiben sie dran gebunden oder nicht, aber letztendlich können sie dieses Enzym sehr, sehr gut hemmen. Das führt dazu, dass zum einen B-Zellreifung oder die Freisetzung von Zytokinen verhindert wird, also keine Depletion der B-Zellen als solche, wie wir es jetzt zum Beispiel von den CD20-Antikörpern Ocrelizumab oder Ofatumumab kennen. Das heißt, auf der einen Seite soll der Effekt ähnlich sein und darüber hinaus im zentralen Nervensystem selber eben auch die Beeinflussung von Datenimmunzellen, die Mikroglia, die man dafür verantwortlich macht, dass zum Beispiel Zündungsherde nie so richtig ausgehen oder das Feuer nicht erlöscht, sondern es bleibt weiterhin bei so einer diffusen Entzündung. Und dass es diese gibt, so gab es jetzt keine neue Erfindung. Das ist schon seit langer Zeit bekannt, dass neben den typischen sichtbaren Läsionen im zentralen Nervensystem auch immer auch eine diffuse Veränderung innerhalb der Weißsubstanz sichtbar ist. Und das versucht man jetzt, oder es ist der Ansatz, dass man das halt beeinflussen kann. Man muss sicherlich, und das ist ja immer retrospektiv, ist man immer schlauer, sagen, dass man natürlich viel, viel versucht hat, diese Theorie irgendwie jetzt, diese Hypothese, da auch drumherum alles aufzubauen. Und das, ich konnte und kann mich dafür auch begeistern. Auf der anderen Seite war jetzt immer die Frage, wann kommt jetzt der Beweis dafür? Und bevor ich zur Hauptstudie komme, die vorgestellt wurde, dem Ibrutinib, wurden auch Daten vorgestellt fürs Tolibrutinib. Zur Einordnung, das ist ebenfalls ein BTK, der auch bereits aktuell in Phase 3 Studien getestet wird, sowohl Schubfirmien, sekundärchronischen und primärchronischen, also drei große Studien. Und was man jetzt aber hier vorgestellt hat, und das fand ich wissenschaftlich total interessant, man hat mal in einer A2A-Studie geschaut von insgesamt leider nur 12 Patientinnen und Patienten, die vorher unter einer B-Zell-Therapie waren. Hat man angeschaut, okay, wenn die eine B-Zell-Therapie fortsetzen, über denen, die jetzt auf den BTKI wechseln, sieht man in einem 7-Tesla-MRT Veränderungen von dieser diffusen Entzündung, namentlich dieser smoldering lesions, also dieser lodernden Entzündung im Bereich der eigentlich schon sichtbaren Läsionen. Aber wie schon gesagt, 12 Patientinnen und Patienten hatten im BTKI 5 weiterhin die B-Zell-Depletion und nach 48 Wochen hat man da jetzt keinen Unterschied gesehen. Es gab jetzt bei den BTKI-Arm keine neue sogenannte Smoldering Ring Lesion, aber auch bei dem sagen Komparatorarm und da weiterhin B-Zell-Depletinotherapie auch nur eine einzige neue Lesion. Dass die Studie formal gescheitert war oder zumindest diese Hypothese jetzt erstmal nicht sich bestätigt hat, aber einschränkend, wie gesagt, wenig Patientinnen und Patienten. Und ich glaube weiterhin, dass wir eben nach einem Jahr solche Faktoren oder solche Parameter einfach nicht gut beurteilen können.
Darf ich nochmal ganz kurz zurückfragen? Also dieses Smoldering, also diese schwelenden Läsionen, du hast gerade gesagt, in 7-Tesla-Geräten hat man die oder kann man die zumindest sehen, aber in den normalen Geräten, die so auf der Straße verfügbar sind, 1,5 und 3-Tesla-Geräten, da sind die nicht überhaupt zu visualisieren, richtig?
Ja, das liegt auch vor allem daran, dass der 7-Tesla-Geräte, das kann man auch bei 3-Tesla-Geräten ganz gut nachvollziehen, braucht man aber schon diese Sequenz, weil es darum geht, auch letztendlich den Eisengehalt dieser Läsion besser darzustellen. Das ist so ein bisschen das, was ich meinte. Ich glaube, man hat sich so, oder man stellt sich vor, man kann das alles im Alltag dann später nutzen. Soweit sind wir halt noch nicht. Also diese Biomarker oder diese Ideen, die wurden jetzt immer auch wieder propagiert, aber so ein bisschen der Beweis, was da wirklich hintersteckt, das ist alles so ein bisschen jetzt so Stückwerk gewesen. Aber egal wie, hätten wir jetzt den Erfolg da gesehen, hätten wir gesagt, klasse. Ja? Von daher ist es immer leicht zu sagen. Aber da kann man trotzdem gespannt sein, weil eben diese drei Phase-3-Studien mit Tolebutid noch ausstehen. Gerade eben auch bei Einsatz bei chronischen Probanden, was ich hoffe, dass die Daten werden wahrscheinlich beim ECTRIMS im September diesen Jahres dann präsentiert. Ich hoffe, dass es da auch, dass es da zumindest positive Ergebnisse gibt oder zumindest eher Hinweise für eine Veränderung gibt.
Das heißt, ich verstehe dich so, dass du da jetzt keinen Haken hintermachen würdest, sondern das ist einfach noch zu früh, um zu sagen, okay, das hat jetzt keinen Effekt, keinen messbaren Effekt, sondern du gehst davon aus, dass sich das mit der Zeit einfach ändern wird, dass die Daten schon eine Wirksamkeit zeigen werden. Wie ist das eigentlich? Ist das ein Medikament, das oral eingenommen wird als Tablette oder ist das auch eine Infusionsbehandlung?
Nee, es ist eine orale Einnahme. Man hat es in der Studie mit Schubförmigen gegenüber dem Theriflunomid mitgetestet und bei chronischen Probanden gegenüber Placebo. Man muss sagen, vielleicht nochmal einschränken, ich glaube, wir haben natürlich grundsätzlich ein Problem. Wenn wir sagen, unser einziger Outcome-Parameter ist immer nur die Schubratenreduktion, und wir müssen das natürlich alles innerhalb von einem Jahr, länger kann man ja klinische Studie meist gar nicht umsetzen, von mir auch 2 Jahre, aber das ist ja meist auch zu kurz, um solche Effekte zu sehen. Ich meine, EMS ist ja ein Marathon, ja kein Sprint. Es gibt ja gute Arbeiten, die auch zeigen, dass schon in der Vergangenheit, auch wenn die Studien da gescheitert sind, in der Nachbeobachtung man doch Effekte gesehen hat. Ja, bei Natalizumab war das so bei der chronischen MS-Patienten, aber auch bei Interferon hat man sogar ja 3-4 dann gesehen, dass obwohl die Therapie gar nicht mehr fortgesetzt wurde, gegen Placebo man doch schon Veränderungen gesehen hat. Das ist immer die Frage, wie lange schauen wir? Ja, das Thema betrifft ja nicht nur die MS, das betrifft ja auch die ganze Diskussion um die Antikörper bei der Demenz, aber das ist mal ein anderes Thema. Nichtsdestotrotz, und jetzt komme ich, glaube ich, dann zum Hauptthema, letztendlich die Daten für Evobutinib, die Phase 3 Daten, jetzt präsentiert worden, Evolution Trial 1 und 2. Wir waren natürlich alle schon ein Stück weit ja ernüchtert, weil ja im Dezember schon die Pressemitteilung herauskam, dass diese Studie bei schubförmigen MS-Patienten gescheitert ist, also zumindest der primäre Endpunkt nicht erreicht wurde. Ja, da vielleicht nochmal zum Hintergrund, man hat also in dieser Phase 3-Studie gegenüber auch Theophilum mitgetestet, das Evobutinib, und der primäre Endpunkt, die signifikante oder die Schubratenreduktion, wurde nicht erreicht. Also die war identisch in beiden Studien, ja, beiden sozusagen Zwillingsstudien. Trotzdem haben wir ja so bis jetzt gehofft, naja, vielleicht, okay, der primäre Endpunkt ist nicht erreicht, aber gibt es vielleicht Hinweise, dass sekundäre Endpunkte wie Hinweise geben, wie diese Substanz wirkt, diese Substanzklasse, wie chronische Behinderungen, Biomarker wie das Neurofilament, MRT-Läsion und das kann ich kurz machen, alles gescheit. Ja, also man hat gar keinen Effekt gesehen, keinster Weise. Also das war wirklich so ernüchternd für uns alle. Also es war auch eine ganz komische Stimmung im Saal, also wirklich so baff. Ja. Herr Professor Montalban hat er die Daten halt vorgestellt und auch das ist auch eine Art und Weise, dass man gesagt hat, da hat man auch gemerkt, dass da einfach ja auch so eine Resignation war irgendwie. Das war wirklich nicht schön, weil das ja natürlich für uns alle irgendwie ja unglücklich ist, da ja sehr, sehr viel aktuell auf diese BTKIs gesetzt wird. Und das, was uns eigentlich noch mehr beunruhigt hat, zumindest auf diese Substanz, das kann man sicherlich auch nicht verallgemeinern, ist aber oder war, dass vor allem die Sicherheitssignale auch nicht gut waren. Also es gab deutlich erhöhte Leberwerte, das kennen wir ja schon von der Substanzklasse, aber dass unter diesen Ibubutinib, ja, 14 Patienten auch wirklich eine Leberwerterhöhung über 20-fache gezeigt haben, das ist schon ein Wort. Das ist schon ein Wort, ja. Und wir wissen ja, das ist sicher das, was uns ja immer alle beunruhigt, ist natürlich, klar, alle Medikamente machen Studien auch so Leberwerterhöhung, das ist der Fall, aber so eine starke Erhöhung, und wenn man darüber nachdenkt, das sind ja immer ganz selektive Patienten, ohne große andere Komorbiditäten schon ausgesucht, dass sie vorher schon gar keine Lebererkrankung haben, da hat man natürlich immer schon Angst vor dem Einsatz später in der Real World, kommt jetzt nicht mit der Substanz, aber jetzt müssen ja die anderen BTKIs zeigen, das hoffe ich, dass eben nicht diese Signale kommen. Ja, weil das wäre natürlich auch unglücklich.
So ein Ansatz, wo der Fehler ist, weil ich meine, die Theorie hörte sich ja wirklich sehr vielversprechend an, ob es da irgendwo einen Denkfehler gibt oder.
Ja, das wurde ganz viel diskutiert. Man muss sagen, dass die Firma sich entschieden hatte, bei Phase 2 zu Phase 3 nochmal die Dosis zu ändern. Mhm. Ja. Dafür gab es wohl verschiedene Gründe, weil man es jetzt eben nicht sozusagen nüchtern genommen hat, die Patienten und Patienten, sondern zur Mahlzeit. Es wurde zum Teil auch diskutiert, wie es hinsichtlich des Komparators aussah. In Phase 2 war auch die Methylfumarat der Komparator, jetzt war es Teriflunomid. Ein anderes Thema war immer oder ist immer, woher kommen die Patienten und Patienten? Ja, man sieht auch wieder, dass aus Deutschland oder sagen wir aus Westeuropa, da wo viele Patienten ja sind, gar nicht so viele Patienten eingeschlossen werden. Da kann ich viele Gründe für nennen, Hauptgrund sicherlich auch unsere Bürokratie. und natürlich, weil wir ja auch sehr viel wirksame Substanzen haben, die wir einsetzen. Ja, und es waren dann sehr, sehr viele Patienten aus Osteuropa eingesetzt, aus der Ukraine, das natürlich zu Zeiten, wo jetzt auch der Krieg losging, das heißt, auch alles nicht so ganz glücklich, ja. Aber nichtsdestotrotz, das kannst du, glaube ich, alles nicht erklären. Für mich gibt es eine andere Erklärung. Und zwar, ich glaube einfach, dass wir, ich kann es nur für mich sagen, wenn ich einen Patienten in die Studie einschließe, da muss ich natürlich immer schauen, was gibt es bereits zugelassen und ist es ethisch vertretbar, ihn jetzt einzuschließen? Oder nehme ich ihm die Chance, ein anderes wirksames Medikament zu nehmen? Und wenn jemand eine sehr, sehr aktive MS hat, vielen Schüben anfangen, den würde ich ja wahrscheinlich jetzt schon mal zugelassen, als in so eine Studie einzuschließen, wo der Vergleichstherapie Teriflunomid ist, also eigentlich eine Substanz, die wir jetzt nicht so stark einschätzen, und wir noch gar nicht wissen, der BTKI so stark. Ich glaube, das machen wir immer mehr. Und dadurch sehen wir auch, dass dieser Studie, ja, jetzt muss man sagen, die Schubratenreduktion war ja trotzdem 0,1. Also 0,13 oder so für Ibubutinib und für das Teriflunomid. Also viel besser, als wir es von Teriflunomid kennen. Und ich glaube, wir haben in dieser Schließungsstunde eher Patienten und Patienten, wo wir glauben, das ist eine gute Idee, aber wenn es jetzt nicht BTKI ist, machen wir jetzt auch nichts falsch. Ja. Und das ist ja anders als vor Jahren, wo wir noch keine B-Zell-Therapie haben. Ja. Das, und ich glaube, das beeinflusst vieles. Wenn wir natürlich das jetzt so weiterdenken, dann sehe ich ein bisschen schwarz, was neue Therapien angeht für die MS. Aber ich will jetzt gar nicht so negativ klingen, aber das ist, glaube ich, nicht ein Problem. Das ist ja gut, dass wir Substanzen haben, die wir einsetzen können. Aber wenn das unser primärer Endpunkt bleibt, die Schubratenreduktion, dann wird es wirklich schwer.
Marc, danke, dass du von deiner Reise nach Florida erzählt hast. Auch wenn das Ganze so ein bisschen, wie soll ich mal sagen, ein bisschen enttäuschend war. Von den Daten, die du jetzt gerade über die BTKIs so präsentiert hast. Aber wie gesagt, du würdest da jetzt noch keinen Haken hintermachen. Da kommt noch mehr an Daten im Laufe des Jahres wahrscheinlich und in den nächsten Jahren wahrscheinlich natürlich auch. Trotzdem finde ich den Ansatz sehr, sehr spannend und vor allem den Ansatz, dass sozusagen diese Wirkweise zweigleisig ist. und ja auch Patienten mit chronisch progredienten Verläufen damit behandelt werden können. Das ist ja immer sehr, sehr ja, ernüchternd, was man den Patienten anbieten kann. Danke für deine Zeit am Samstagabend. Richtig cool von dir. Und ich denke, wir werden uns demnächst nochmal wiederhören, oder?
Ja, auf jeden Fall. Wünsche ich auch noch einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis demnächst.
Bis demnächst. Mach's gut. Ciao.
Ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.